Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 25. März 2025. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Brüssel einfach. Gibt noch weitere Ausgaben, nicht nur Aarau. Dominik, um wo geht's?
Genau, wir gehen nämlich auf Basel. Und zwar am 8. April sind wir in Basel. Das Setting ist sonst das gleiche. Wir sind am 6. machen die Türen auf. Am 6:30 geht's los. Und wir haben einen ganz speziellen Gast, nämlich mein Lieblings-Euro-Turbo. Erik Nussbaumer, er ist SP-Nationalrat aus dem Baselbiet. Er wird mit uns zwei über die Rahmenverträge diskutieren, auch mit ihm. Es geht auch mit ihm um Informationen. Die Frage ist einfach, ob seine Informationen richtig sind oder unsere.
Ja gut, er ist natürlich Nationalratspräsident, die ehemaligen. Also die müssen ja die Worte kennen. Nein, aber es geht ja darum, häufig kommt sie ja besser raus, wenn man Kontroverse hat zu dem Thema. Könnt ihr euer eigenes Bild machen. In dem Sinn, kommt unbedingt, nicht vergessen. Gut, wir gehen zu einer von den, ja, muss schon sagen, das ist jetzt eine ganz extreme Geschichte. Das hat es nicht so häufig gegeben in der Schweiz. Valerie Dittli, Regierungsrätin im Kanton Watt, wo, man kann es nicht anders sagen, einfach rausgemobbt worden ist. Dominik, was sind da die neuesten Erkenntnisse?
Ja, oder sogar abgeschlachtet. Dass ich meine, am letzten Freitag Auftritt von der gesamten Wattländer Regierung, im Staatsrat, wie es dort heisst, inklusive sie. Man hat ihr mitteilt, oder man hat der Öffentlichkeit mitteilt, dass man ihr das Dossier Finanzen entzogen hat. Es bleibt ihr, ich glaube, irgendwo ein, zwei kleine Sachen. Sonst hat man wirklich letztlich ihr als Misstrauen ausgesprochen. Rausschmeissen kann man sie nicht. Und wenn man aber genau schaut, was ist eigentlich passiert? Valerie Dittli hat nichts anderes gemacht, was eine gute Finanzdirektorin macht, nämlich schauen, dass die Steuereinnahmen weiterhin kommen. Und sie hat, sie hat ein Problem festgestellt mit Vermögenssteuern, die viel zu hoch sind, die so brutal sind, dass es Leute gibt, die mehr Vermögenssteuer müssen zahlen, als sie Einkommen haben. Und sie hat einerseits die Steuerveranlagungen genau anschauen und auf der anderen Seite hat sie das Gesetz, die Verordnung anpassen. Und das ist im Übrigen, die Anpassung ist im Regierungsprogramm von der bürgerlichen Regierung drin, aber man hat sie halt immer auflaufen lassen, weil man eben in der Watt möglicherweise ihre Kolleginnen und Kollegen, die bürgerlich sind, eben nur auf dem Papier bürgerlich sind.
Also, es ist eine ziemlich konfuse Geschichte, unsichtbare Geschichte. Aber was sicher klar ist, das ist eine Intrige, das schmeckt nach einer Intrige. Eine Chefbeamtin, die ihre eigene Regierungsrätin im Prinzip abknallt, oder? Das ist so eigentlich, was
gelaufen ist. Das ist der Auslöser, genau.
Das ist eigentlich gelaufen. Und dann muss man fragen, ja, wer ist eigentlich da der Chef? Also, das ist meiner Meinung nach ein grundsätzliches Problem, dass wir in der Verwaltung immer mehr Leute haben, die so selbstbewusst sind, dass sie das Gefühl haben, sie sind eigentlich die gewählten Politiker und nicht der Chef. Und was natürlich bei der Valerie Dittli auch dazu kommt, muss man zugeben, ist natürlich eine sehr junge Person. Also die ist natürlich nicht mit allen Wassern gewaschen. Kanton Watt ist ein grosser Kanton, das ist eine grosse Verwaltung. Ist sicher auch ein bisschen, nicht gerade Überforderung, würde ich jetzt nicht sagen, ich kann es nicht so beurteilen, aber es schmeckt einfach alles danach, dass man jemanden, der noch nicht so erfahren ist, der aber politisch völlig das Richtige gesehen hat, sie kommt ja aus dem Kanton Zug, ist ein bisschen sensibilisiert, dass Steuern vielleicht noch wichtig sind und dass man kann Erfolg haben, wenn man seine Steuerzahler gut behandelt und schaut, dass das Kopfendeckel und da geht's, oder? Und ich meine, das ist eigentlich die Aufgabe vom Staat. Was meint die eigentlich, die Beamten? Haben die eigentlich das Gefühl, der Staat sei ihnen? Und das ist der Kern von dem Konflikt. Und von dem her muss man sagen, die FDP hat keine gute Rolle gespielt, weil die Chefbeamtin, die ich jetzt hier kritisiert habe, ist FDP offenbar. Und auch die jetzt Finanzministerin wird, Lusier, die ist auch FDP. Und dann muss man auch wieder sagen, Heimatsterne in so einem linken Kanton wie das Wattland. Was machen die Bürger? Wie können sich die noch solche narzisstischen Konflikte überhaupt noch leisten?
Ja, es ist so fast eine Tragödie, musst du dir vorstellen. Die sechs, die jetzt die Valerie Dittli entmachtet haben, das sind die, die das Geld ausgeben, die Valerie Dittli reinholt, die sie hat wollen schauen, dass es mindestens gleich viel ist und oder noch besser wird. Oder bei gewissen, steuerlich gesehen, für natürliche Personen, ist die Watt auf dem letzten Platz von 26 Kantonen. Und sie hat das wollen ändern. Und sie hat gross verkündet, es werde schwierig, dass man so gut werde wie Zug oder Schweiz. aber man könnte ja vielleicht so werden wie zum Beispiel Zürich. Also, und das ist der Beschluss von dieser bürgerlichen Entente. Es gibt im Hintergrund auch Wirtschaftsverbände, die eine Volksinitiative starten wollen, die Steuern senken wollen. Dort hat die FDP, musst du dir mal vorstellen, in der Watt, hat das Problem, sich dahinter zu stellen. Die SVP stellt sich dahinter. Die Valérie Dittli findet das auch gut, oder? Und es geht also wirklich um einen innerbürgerlichen Konflikt, der dafür sorgt, dass am Schluss linke Politik gemacht wird. Und man hat, um das zu machen, auch noch einen linken Ex-Politiker, Jean Studer, SP-Ständerat aus Neuenburg, nicht unbedingt bekannt für seine wirtschaftspolitische große intellektuelle Fähigkeiten. Den hat man geholt. Und der Bericht ist ganz komisch geschrieben. Ist ein Machwerk, wenn man es liest. Also da ist es wirklich von A bis Z darum gegangen, die Valérie Dittli in ein schlechtes Licht zu bringen.
Was eben auch schon peinlich ist, oder? Ich meine, das Wattland hat eben unglaublich gute Steuerzahler, oder? Das ist, ja, ja. Das ist noch das Traurige.
Weil es schön ist.
Die haben Millionäre und Milliardäre an Gogo. Und es hat genau mit denen zu tun. Wunderschön. Genfersee ist wunderschön. Und es sind halt auch noch Leute, die aus Ländern kommen wie Frankreich oder noch irgendwelche arabische Länder, wo halt die Steuersituation noch verreckter ist. Die wissen gar nicht, was der Kanton Zug für einen schönen Kanton ist. Und die können sich in dem Wattland, und das merken wir auch bei den Linken, die können sich offensichtlich alles leisten. Die können die besten Steuerzahler einfach fertig machen, missachten, ignorieren, und wenn eine Regierungsrätin sogar denen noch helfen will, dann wird sie abgeschlachtet. Also es ist ganz, ganz traurig. Das Wattland war mal so eine Hochburg von den Liberalen, aber auch von den Radikalen, aber durchaus von den Liberalen. Und jetzt, was haben wir da? Ein linksextremer Kanton. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Geschichte von der NZZ am Sonntag, wo auch wieder eigentlich die Agenda völlig offensichtlich ist, und da geht's.
Ja, der Georg Humbel hat das geschrieben. Er ist bekannt, dass er gerne nachschreibt, was ihm vorgesagt wird von linksgrünen NGOs. Es geht um einen Gewässerschutz. Dort hat die Schweiz einen typischen Swiss-Finish. Also musst du dir vorstellen, es gibt so Orte, wo man das Wasser untersuchen auf Pestizide, also auf Rückstände aus der Landwirtschaft, nicht nur, aber auch aus der Landwirtschaft. Und jetzt ist es in der EU so, wenn 10% von diesen Messstellen angeben, dass irgendein Messwert nicht gut ist, dann tut man eingreifen, und in der Schweiz, dann ist es umgekehrt, bei 20% ist es in der EU, hast du genau falsch gesagt. Und wenn es 10% ist, macht man es in der Schweiz. Also viel schneller tut man eingreifen.
Ich muss jetzt schnell noch etwas sagen zu deiner Verteidigung, wenn die EU wirklich mal etwas besser macht. Das ist so selten.
Ja, genau.
Dass man es
einfach irritiert
einen. Das kann man gar nicht, ja, schildern. Genau. Da hat man gerade sofort im Hirn natürlich grosse Schwierigkeiten.
Aber gut, es ist aber wirklich in der EU besser. Und für ein Mal, oder es kommt jetzt dann wahrscheinlich schwarz zu schneien, für ein Mal bin ich der Meinung, nein, wir sollten uns der EU angleichen. Und der Georg Humbel von der NZZ ist ja das auch der Meinung. In allen Fällen, außer jetzt hier. Und das Interessante ist, es sind Vorstöße eingereicht worden, einen im Nationalrat, von der Katja Riem, einen im Ständerat, von der Johanna Gappani, die wir sonst immer kritisieren, oder? Sie hat einmal etwas gut gemacht. Sie ist halt noch im Verwaltungsrat von der FENACO. Das ist ein Konzern, wo wesentlich den Bauern gehört. Ja, gut. Item. Und er macht jetzt daraus eine grosse Pestizidlobby und will das, oder? Und will das die Runde macht auf 20 Minuten. Habe ich schon das Gefühl, jetzt müssen wir noch darüber reden. Also da gibt es eine Gruppe von Politikern, die sagt, wir sollten jetzt einfach das nicht schlimmer machen, nicht blöder machen wie in der EU. Das ist möglicherweise blöd. Aber auch das ist nicht gut. Auch das, der Swiss-Finish braucht man jetzt da. Und die Meinung haben, werden einfach denunziert als die Pestizid-Lobby. Mit Namensnennung, das machen wir sonst, das ist eigentlich unser Geschäft. Und ich finde es einfach noch verrückt, weil es um eine ganz banale Angelegenheit geht, wo wir jetzt zur Zerstörung von der Natur aufjazzt.
Genau, und es ist natürlich immer so, dass wenn von einer Lobby rede ist, dann ist das immer eine rechte, eine bürgerliche, eine konservative, eine kapitalistische Lobby. Und wenn sich die Linken organisieren, dann ist das eine NGO, eine Gewerkschaft, ein Naturschutz. Dann sind das alles schöne Organisationen. Genau, dann sind das alles wunderschöne, poetische Wörter, die man braucht in den angeblich unabhängigen Medien von den Journalisten, die 76%, könnt ihr euch das merken, 76% von den Journalisten tun sich selber bezeichnen als links. Das heisst, es sind eigentlich 90% wahrscheinlich links. Und das ist der Grund, warum eben so ein Begriff wie Pestizidlobby nachher entsteht. Das ist so wie eben, wenn man sagt, das ist Giftlobby, das ist Todeslobby, das ist einfach etwas, wo die Linken im Verbund natürlich mit ihren zugewandten Medien sehr, sehr gut beherrschen. Und ich sage es den Bürgerlichen, ihr müsst das auch machen. Hört mal auf, immer so vornehm zu tun. Hört auf, so differenziert zu sein. Hört auf, immer Zeug zu erzählen, wo kein Mensch rauskommt. Sondern sagt einfach, die Arbeitnehmerlobby oder die verdammte Umweltschutzlobby und
die,
so weiter.
Die drei FDP-Staatsräte in Watt, das ist die Hochsteuerlobby.
Genau, das ist die Hochsteuerlobby aus dem Wattland. Gut, wo da eine junge Frau verschnetzelt hat. Nichts von den Feministinnen haben wir übrigens gehört. Stellt euch vor, es wäre eine linke Regierungsrätin. Wir hätten 400 Artikel in unseren Medien, die würden sagen, das ist typisch, dass da eine junge Frau so angegriffen wird. Aber wenn sie halt bürgerlich ist, dann geht es nicht so. Gut, jetzt habt ihr vielleicht schon wieder mal Schlafprobleme gehabt und denkt, ja, die Valerie Dietli, das ist wirklich eine Arme, die braucht vielleicht auch ein besseres Bett oder eine bessere Matratze. Hört sehr gut zu und vor allem die Valerie Dietli soll gut zuhören. Die nächsten Informationen bitte für euch.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, das ist eine beliebte Liste, die heute im Tagesanzeiger rausgekommen ist, die zeigt, welche Parlamentarier sich als Volksvertreter vom Ausland gesehen und welche das sich als Volksvertreter von der Schweiz gesehen. Also sehr viele von diesen Parlamentariern reisen gern, reisen viel. Und die Rangliste ist doch immer wieder aufschlussreich. Was sind vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
Ja, der Reisekönig vom eidgenössischen Parlament heisst Pierre-Alain Fridet. Und wer noch nie von Pierre-Alain Fridet gehört hat...
Ist ja nie da. Ist ja nie da.
Das vermutet sogar der Tagesanzeiger. Nein, es ist noch verrückt. Er ist wirklich ein Hinterbänkler von den Grünen. Er kommt aus dem Jura.
Ja, das ist ja her.
Also, da bist du schon am Rand,
oder? Das ist Peripherie von der Peripherie
genau.
Von der Peripherie.
Und er genießt das. Er ist nämlich 90 Tage unterwegs gewesen. Und das ist speziell, weil es ist an sich doppelt so viel wie der auf Platz 2. Platz 2 steht nämlich der Freddy Heer, SVP Zürich, mit 46 Tagen. Aber es ist schon... Also, der Pierre-Alain Fridet ist der Reisekönig von der Schweiz. Dann haben wir Sibel Arslan, eine weitere Grüne, oder? Also, ich meine, das ist interessant. Mobilität ist bei den Grünen immer ein wichtiges Thema gewesen, natürlich. Ich weiss nicht, ob es eine Reisemobilität auf Kosten der Allgemeinheit ist. Dann kommt der Erik Nussbaumer. Ja, ich meine, wenn EU-Turbo bist, ich meine.
Gut, der ist Nationalratspräsident gewesen.
Das ist so, das tut man
nicht. Können wir schauen, wie es nächstes Jahr ist.
Kommt erst ein bisschen weiter runter. Dann der Laurent Wehrli, FDP. Auch wieder so ein lustiger...
Ein Lieblingsfreisinniger von uns, den haben wir ganz gern. Das ist ein richtiger Linksabweichler.
Auch ein EU-Turbo in der Außenpolitischen Kommission. Könnte auch sagen, er muss ständig auf Brüssel pilgern. Dann kommt Eva Herzog, Ständeratspräsidentin, dazu.
Entschuldigt.
Genau, dann kommt noch der Roland Rino Büchel, ebenfalls ein Außenpolitiker, der Nicolas Valder, auch wieder in Grün. Es fällt schon auf, ganz viel Grüne. Aber das Interessante ist, weil so viel Grün ist, haben wir probiert herauszufinden, ja, wie sind denn die gegangen? Mit dem Zug? Oder mit
zu Fuß,
mit dem Lastenvelo
genau.
Oder eben mit dem Flugzeug. Und dann das Einzige, was man uns gesagt hat, ist, ja, die Regeln ist so, wenn es mehr als 6 Stunden ist, dürfen wir fliegen. Und dann hat Gian Giappi noch gefragt, ja, uns interessiert nicht, wie die Regeln ist, sondern wie sie tatsächlich gelebt wird. Wer ist wann geflogen und wer ist wann mit dem Zug gegangen? Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel der Nicolas Valder auf die Mongolei mit dem Zug geht, weil er so grün ist. Nein, wissen wir nicht, wird nicht offengelegt. Also die Leute, die uns die ganze Zeit sagen, wie wir sollen umreisen, eben immer mit dem Zug und immer mit dem Velo, die tun selber nicht Transparenz schaffen, wenn es um ihre Reise geht.
Und das gemeint 6 Stunden Flug?
Nein, wenn's 6 Stunden.
Eben, es ist Eisenbahn, ja. Oder? Das ist nämlich der Punkt, oder? Das heisst eben, der Cedric Wermuth hat sich ja mal irgendeine lächerlich gemacht, indem er gesagt hat, man darf zum Beispiel nicht mehr nach Wien fliegen und auf Berlin. Er ist ja nachher auf Berlin geflogen, weil er hätte der SPD gratulieren
müssen. Aber das letzte Mal, nicht das Mal.
Das Mal hätte er nicht mehr können gratulieren, ja. Jetzt ist er eher unzufrieden. Nein, aber der Punkt ist doch der. 6 Stunden Eisenbahnfahrt, das heisst, fast jede Hauptstadt von Europa kann man eigentlich mit dem Flugzeug befliegen und ist gut fein raus, oder? Also ist eine lustige Regelung, weil niemand will auf München fliegen. Das lohnt sich in dem Sinn nicht. Aber auf Wien kann man fliegen, auf Paris kann man fliegen. Paris ist noch heikel wegen dem TGV.
Ja, weil der schnell ist.
Aber sonst, London kannst du fliegen, Brüssel kannst du fliegen, überall kannst du fliegen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wieder auch so eine interessante Lobby, das ist die Antisemiten-Lobby. Und die zahlen wir mit Steuerzahlern, mit Steuergeldern, und zwar die UNRWA, wo leider letzte Woche der Ständerat wieder falsch gestimmt hat, völlig falsch gestimmt hat und dazu gelassen hat, dass wir weiter mit unseren Steuergeldern eine Antisemiten-Lobby, eine grusige Holocaust-Organisation, eine Nazi-Abteilung finanzieren. Hat sich jetzt wieder ergeben, wie Nazi nach so einer Abteilung ist.
Es gibt eine neue Studie zum Lehrplan und den Schulbüchern von dieser UNRWA in ihren Schulen. Und es zeigt das, also es ist nichts Neues, aber wir müssen es auch gleich wieder sagen, auch das mal, es hat rassistische Inhalte, es hat antisemitische Inhalte, gewaltverherrlichende Inhalte, Terrorinhalte, es ist alles grusig. Wir tun es immer noch finanzieren, du hast es gesagt. Und es gibt eine Reaktion auf den Entscheid von letzter Woche, nämlich das Team Freiheit sammelt Unterschriften mit einer Petition. Ich tue es unten verlinken, tun das bitte alle unterzeichnen und auch weiterleiten, wo heisst, Petition, kein Schweizer Steuergeld für Terrorunterstützung. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, das kommt natürlich jetzt zu spät, oder? Das hätte man eigentlich vor 2 Wochen müssen machen. Das ist natürlich jetzt halt ein bisschen.
Nein, dranbleiben. Machen jetzt einfach die ganze Zeit solche Vorstöße. Die UNRWA sollte als das bekannt sein, was sie ist. Eine moderne Form von der NSDAP. Gut. Jetzt gehen wir zum letzten Thema. Ganz ein peinliches Thema für die Regierung Trump. Um was geht's?
Ja, das haben vielleicht viele mitbekommen. Man hat offenbar aus Versehen einen Journalist und Trump-Gegner hat man in einen geheimen Chat auf Signal reingenommen oder aus Versehen akzeptiert. Das ist nicht, mir nicht ganz klar geworden, wie es genau gelaufen ist. Er hat die ganze Zeit Screenshots gemacht. Man weiß nicht, wie viele er alle noch hat. Und er hat jetzt zum ersten Mal etwas rausgelassen. Es ist dort drin dreht davon, ja, dass man irgendwie, wenn immer genau Jemen angreifen, wenn immer genau irgendwo eingreifen und was passiert mit den Europäern. J.D. Vance kommt vor und sagt, ja, die Europäer profitieren wieder, dass wir etwas machen für sie, oder? Wenn zahlen die endlich? Er hat es langsam die Nase voll von uns Europäern. Richtig ehrlich, man glaubt ihm das auch, dass das so stimmt und so. Und er hat ja nicht ganz unrecht. Ja, das ist natürlich kommunikativ ein super Gang, oder?
Ja, das ist peinlich, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben. Also, ja. Eben, es ist, ich finde es ist sehr interessant, dass die überhaupt auf Signal gehen. Die haben ja so unglaublich komplizierte Anlagen in Washington. Es ist ja peinlich. Ich würde aber daran erinnern, dass Hillary Clinton auch ganz viele vertrauliche Sachen auf ihren privaten Server geladen hat, wo sie ist ja fast wegen dem noch angeklagt worden, hat ihr wahrscheinlich die Wahl gekostet, wo auch nicht sicher gewesen ist. Und deshalb ist natürlich die ganze Aufregung, wo jetzt alle linken Medien in Amerika haben einen unglaublichen Field Day, oder? Die haben wirklich das Gefühl, ja, das ist ja grauenhaft und so schlimm und so weiter. Und dabei muss man ja sagen, wenn man die Diskussion dann liest, ist noch interessant, oder? Das ist eben interessant. Erstens finde ich, ist ein höheres Niveau. Und das ist natürlich auch, man muss sehen, also da ist der Außenminister dabei, der Verteidigungsminister ist dabei, der J.D. Vance, Vizepräsident ist dabei, der Sicherheitsberater Waltz ist dabei. Also das ist wirklich hochkarätig. Und ich finde die Diskussion interessant, weil sie zeigt, erstens, das ist unglaublich konfliktiv, die sind sich dann gar nicht einig. Und das Zweite, was ich wirklich auch spannend gefunden habe wegen J.D. Vance, der J.D. Vance ist offensichtlich der, der am isolationistischsten ist, oder? Wo wirklich findet, jetzt hören wir auf, wir Amerikaner müssen nicht überall für Sicherheit sorgen und so weiter. Da hat er meiner Meinung nach überhaupt nicht recht. Das ist, die Freiheit der Meere ist eine von der wichtigsten angelsächsischen Errungenschaften. Zuerst das British Empire, das verteidigt, und jetzt eigentlich Amerika. Und Amerika hat von dem enorm profitiert, genauso wie das British Empire. Ist also nicht nur altruistisch, aber wir profitieren natürlich auch dazu, davon. Aber was auch interessant ist, ist, oder, der Waltz und auch der Hegseth, also der Verteidigungsminister, sind beide für eine Intervention und der Trump auch. Und das finde ich auch noch spannend, weil es ja schon ein bisschen sieht, man sieht ein bisschen, der J.D. Vance ist ein typischer Intellektueller. Der ist dogmatischer unterwegs als der Trump, oder? Der Trump ist ein typischer Unternehmer, so ein bisschen Goulash-Ideologie, oder? Und von dem her finde ich es eigentlich, genau. Und ich finde es nicht so schlimm, aber es ist natürlich auch ein bisschen peinlich und sie müssen schon ein bisschen schauen, dass dann nicht der Putin das nächste Mal aus Versehen drin ist. Jetzt ist der Jonah Goldberg, das ist ein berühmter Journalist, natürlich ein linker Journalist beim Atlantic. Und der ist, ich glaube, er ist sogar Chefredakteur, wenn es mir recht ist. Und er ist der, der aber auch Geschichten gemacht hat, wo er sich nur auf anonyme Quellen gestützt hat und wo eigentlich nie richtig bestätigt worden sind. Die eine Geschichte war, dass der Trump gesagt hat, er wolle generell haben, wie der Hitler generell hatte. Andere Geschichte war, glaube ich, wenn ich mir nicht so sicher bin, wo der Trump auch abfällig über Veteranen geredet hat, haben soll. ist nie belegt worden. Also der Herr Goldberg ist jetzt auch nicht gerade unbedingt der präziseste Journalist. Gut, schauen wir, wie das weitergeht. Wahrscheinlich nächste Woche ist wieder eine andere Sau, die durch das Dorf getrieben wird in Amerika. Es läuft so wahnsinnig viel, von dem her kommt man gar nicht mehr raus. Das war es gewesen, Bern einfach an dem 25. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Macht das, das ist die beste Art, die Art von Journalismus zu unterstützen. Und zweitens, dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch